Die Presse.
Letzte Woche wurde mit Spannung erwartet, wer heuer den Literaturnobelpreis bekommt. Dieses Wochenende werden auf der Frankfurter Buchmesse wieder hunderttausende BesucherInnen erwartet. Und auf Social Media, da feiern BookTokerInnen das Lesen längst wieder als lebensverändernd ab. Von einer Krise des Lesens zu sprechen, mag deswegen erstmal überzogen vorkommen. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Buchhandlungen schließen, Zeitungsauflagen sinken, sinnerfassendes Lesen ist für viele Jugendliche und Erwachsene eine Herausforderung. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Der Medienwissenschaftler Christoph Engemann macht sich gerade deswegen in einem kürzlich erschienenen Essay über die Zukunft des Lesens Gedanken. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie TikTok und KI unser Leseverhalten verändern, was rechte Podcaster damit zu tun haben und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Hallo, Herr Engemann.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Engemann, letzte Woche ist der Literaturnobelpreis vergeben worden. Diese Woche findet die Frankfurter Buchmesse statt. Ein Event, wo seit einigen Jahren auch ganz viele junge LeserInnen hinströmen. Sie schreiben trotzdem von einer Krise des Lesens. Warum?
Ja, also ich glaube, das Lesen ist im Umbruch, im Wandel. Und Umbruch und Wandel wird immer auch als ein Krisenphänomen wahrgenommen. Und ich glaube, es gibt sozusagen verschiedene Hinsichten, wie man diesen Wandel beschreiben kann. Es gibt, glaube ich, tatsächlich negative Entwicklungen, auch dramatischer Art. Also just diese Woche machte die Zahl von 1/4 geschlossener Buchhandlungen in Deutschland die Runde in den letzten, ich glaube, 5 Jahren bei steigender Tendenz. Wir sehen außerdem aus allen Ländern eigentlich Meldungen über zuverlässige empirische Forschung zu Veränderungen in der Lesekompetenz. Das heißt, das Lesen langer, komplexer Texte fällt jungen Menschen schwerer. Wir sehen die sinkenden Auflagezahlen von Printprodukten. Das gilt für die Presse genauso wie für Bücher. Das heißt, da verändert sich wirklich substanziell etwas. Das sind alles langfristige Trends. Gerade was die schwindenden Auflagezahlen angeht, sind das ja Entwicklungen, die wir jetzt über 15 Jahre und länger beobachten. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass man sieht, was Sie gerade schon angesprochen haben. Es gibt so etwas wie eine neue, junge Leserschaft, die auch ganz neue Formen, Lesen zu zeigen und Lesen zu leben, entwickelt hat. Also die kommen erstmal zu solchen Veranstaltungen wie der Buchmesse, die jetzt diese Woche in Frankfurt läuft. Und ja, die größte internationale Messe ist, die sich um diese Themen dreht. Die haben neue Formate in sozialen Medien entwickelt. Also BookTok ist das bekannteste Beispiel, aber auch offline finden Leseclubs statt. Also da entsteht sozusagen zugleich auch eine neue Form des Umgangs mit Büchern und oder Texten.
Und was daran ist jetzt nicht nur Veränderung, sondern auch Krise?
Ich glaube, dass man dazu nehmen muss, was man erstmal überhaupt gar nicht im Blick hatte, wenn man von Lesen spricht, dass nämlich täglich im Umgang mit sozialen Medien, aber auch mit Messengern sehr viel Lesen und Schreiben. Und vielleicht sogar sehr viel mehr lesen und schreiben, als wir das je historisch getan haben. Wenn man jetzt WhatsApp dazu nimmt, Signal, Telegram, also diese Messenger-Dienste, auch Instagram, Snapchat, was in Europa vielleicht nicht so wichtig ist, das sind Lese- und Schreibaktivitäten. Dazu kommen die ganzen Lese- und Schreibaktivitäten, die man vielleicht bei so trivialen Dingen, wie wenn man sich auf Online-Webseiten um Produkte kümmert, also wenn man sich informiert, was für einen Kühlschrank möchte ich kaufen oder jede Kaufhandlung geht ja mit dem Lesen von irgendwelchen Bewertungen einher, vielleicht auch mit dem Schreiben von Bewertungen, mit dem Anschauen von Videos zu diesen Produkten. Also wir haben sozusagen auf der einen Seite ein Abnehmen eines bestimmten Verhaltens des Umgangs mit dem, was ich erstmal das System Buch nennen würde, und was das ist, kann ich gleich noch kurz sagen, und andererseits eine Zunahme von Leseaktivitäten, teilweise auch Schreibaktivitäten an Orten, wo wir das vielleicht gar nicht als Lesen und Schreiben wahrnehmen und was jetzt gesellschaftlich gesehen im Vergleich zum Systembuch auch einen geringeren Stellenwert hat. Also Schreiben im Messenger, auf einem sozialen Medium oder meinetwegen in Form irgendwelcher Produktbewertung ist jetzt nicht dasselbe gesellschaftlich gesehen wie das Schreiben eines Buches.
Was meinen Sie mit dem Systembuch?
Das Buch hat in unseren Gesellschaften einen besonderen Status und daran ist eine besondere Erwartung geknüpft, was man in einem Buch vorfindet. Nämlich Wissen, das so aufbereitet ist, dass es in dieses Format zwischen zwei Buchdeckeln passt und die Komplexität, die das Buch sozusagen vermitteln soll, transportieren soll, für die Leserinnen, für die Leser im Zuge des Lesens nachvollziehbar und erfahrbar macht. Das Schreiben eines Buches ist eine Art Kompressionsprozess, in dem man Dinge, die vielleicht gleichzeitig passieren, linearisiert. Und das Lesen eines Buches ist sozusagen der äquivalente Dekompressionsprozess, wo die Leserinnen quasi das entpacken. Und zum Systembuch gehört weiterhin ein komplexes, historisch gewachsenes Ensemble, das so etwas möglich macht. Dazu gehört als erstes Mal das Copyright, die Rechte der Autorinnen und Autoren schützt, das Verlagswesen, aber auch das Bildungswesen, das überhaupt erstmal die Alphabetisierung, die Weisen des Schreibens und Lesens vermittelt, da auch bestimmte Standards erzeugt. Und das weitere Umfeld dann, zu dem dann eben beispielsweise die Buchhandlung gehören, natürlich die Presse, der Feuilleton und andere Systeme, die sich mit dem auseinandersetzen, was in und mit Büchern vermittelt wird. Und das zusammengenommen gibt dem Buch bis heute, und das sieht man auch an den aktuellen Aktivitäten, Nobelpreise, Buchmessen und so weiter, dem Buch eine ganz besondere Stellung.
Und dieses Systembuch sehen Sie in der Krise.
Was jetzt aber passiert, ist, dass konkurrierende Systeme entstanden sind unter Bedingungen digitaler Medien und Plattformen, die ebenfalls beanspruchen, komplexe Sachverhalte zusammenzufassen, zu verdichten, zu verbreiten und zu vermitteln. Und ich möchte davon zwei nennen, das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend sein. Das eine nämlich, das sind die Meme und das andere sind die Podcasts. Memes sind meistens bildbasierte Informationen, in denen es auch Texte gibt, die man nur versteht, wenn man das Referenzsystem, also das, worauf sich das bezieht, präsent hat. Und das ist auch eine Form von Komplexitätsreduktion, Kompression und Kommunikation. Ich muss ein Meme entpacken können, damit ich das verstehe. Und das spielt inzwischen politisch eine ganz enorme Rolle, was man eben an der amerikanischen Politik beispielsweise sehen kann und sicherlich auch in Europa inzwischen der Fall ist. Das andere Beispiel, was ich eben genannt habe, die Podcasts, die sind näher an dem, was wir vielleicht erstmal kennen durch Radio und Rundfunk. Podcasts sind ja inzwischen nicht nur reine Audioformate, sondern auch häufig werden die als Videos produziert und dann in verschiedenen Formen ausgespielt, also als Video, als reines Audio, als Snippets und so weiter. Was aber in Podcast verhandelt wird, sind inzwischen sehr, sehr anspruchsvolle Themen, die man historisch gesehen eher in Zeitschriften und in Büchern und in der Presse verhandelt hätte. Und da geht häufig auch eine ungeheuer aufwendige Vorbereitung mit einher, also Recherchen, ganze Bücher, die gelesen werden müssen, Texte gelesen werden müssen und so weiter, die dann die Podcaster benötigen, um diese Themen überhaupt in ihrem Podcast verhandeln zu können. Für beide diese genannten Formen der Komplexitätskommunikation haben wir aber keine institutionellen Strukturen, wie sie historisch für das Systembuch gewachsen sind. Also wir haben keine Systeme, keine institutionellen Systeme, die uns helfen dabei, diese Dinge zu bewerten, die uns helfen, die zu lesen sozusagen, wahrzunehmen, einzuordnen, die vielleicht auch über Zeit so etwas archivieren und dadurch referenzialisierbar machen. Und ich glaube, das ist eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe, die sich stellt. Und so würde ich jetzt erstmal diese sozusagen aus einer medienhistorischen Perspektive diese Situation versuchen zu kartieren, die wir gerade haben. Wir haben die am Anfang besprochenen dramatischen Veränderungen im Leseverhalten, im Kaufverhalten von Büchern. Und auf der anderen Seite haben wir ein Anwachsen in der Bedeutung der eben genannten Formate, von denen ich mir nicht sicher bin, ob die nicht genauso komplexe Kommunikations- und Informationsvermittlungssysteme sein können, wie das Systembuch das gewesen ist historisch. Und die existieren jetzt nebeneinander, aber mit unterschiedlichen institutionellen Hintergründen. Und wohin sich jetzt sozusagen die institutionellen Hintergründe für Podcasts, für Memes verschieben? Das ist unklar.
Sie sprechen da, glaube ich, weil Sie jetzt schon so einen institutionellen Rahmen angesprochen haben. Sie beschreiben dieses Phänomen oder Sie nennen das so virtuelle Universitäten. Was meinen Sie damit genau?
Die virtuelle Universität ist eine Idee, die schon sehr viel älter ist als vielleicht das, was ich jetzt da direkt vor Augen habe mit Podcasts und sozialen Medien. Nämlich die Frage, ob man Universitäten sozusagen an diese gebauten und stark verriegelten Strukturen binden muss, wie wir sie kennen. Wir haben also Universitäten, gibt es in Europa seit ungefähr 800 Jahren, ausgehend von Italien. Und die stellen ganz entscheidende gesellschaftliche Orientierungs- und Komplexitätsbewältigungsleistungen bereit und natürlich eben zertifizieren das. Also geben mir ein Diplom oder ein Magister oder heute heißt das dann Bachelor und Master und kommunizieren damit sozusagen der Gesellschaft, dass eine bestimmte Person bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Und darauf haben Universitäten bis heute ein Privileg. Was jetzt aber, glaube ich, parallel entsteht, sind, wie eben schon angesprochen, vor allen Dingen im Podcast sehr, sehr aufwendig gemachte und auch über Zeit sozusagen verlaufende komplexe Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Grundfragen. Man kann im Podcast also sich über alles Mögliche informieren. Man kann natürlich auch alle möglichen falschen Informationen, Verschwörungstheorien als ein Beispiel sich da aneignen. Was dabei möglich geworden ist, und das ist durch KI möglich geworden, ist, dass wir Podcasts durchsuchen können, dass wir bei YouTube oder bei Google uns zu einem bestimmten Thema, sagen wir beispielsweise das Coronavirus, informieren möchten. Und wenn wir das suchen, kriegen wir nicht nur Journalartikel und Bücher ausgegeben, sondern vor allen Dingen Videos und Podcasts. Und das funktioniert deswegen, weil das, was in diesen Videos und Podcasts gesprochen wird, von KI-Systemen transkribiert wird und damit den Suchmaschinen zugeführt wird. Und das ist historisch neu. Das gesprochene Wort war historisch nicht durchsuchbar. Das ist etwas, was mit dem geschriebenen Wort möglich war. Und diese Wiederauffindbarkeit stellen die Plattformen jetzt für Gesprochenes bereit. Und das, was ich mit virtuellen Universitäten meine, ist, dass sich Menschen zunehmend auch für komplexe Sachverhalte entlang von Podcasts, also von sozusagen Vorträgen oder man könnte das auch Vorlesungen nennen, informieren und orientieren. Und die können das, weil sie danach suchen können, weil sie nach gesprochener Sprache suchen können. Und die eben schon angesprochenen unterschiedlichen institutionellen Verankerungen von diesen Komplexitätsbewältigungs- und Konsumptionsverfahren, Buch und Podcast, sind dann aber die entscheidende Differenz zwischen der virtuellen und der realen Universität. Die reale Universität hat eben die vorhin genannte gesellschaftliche Aufgabe, mitsamt diesen Zertifizierungsmöglichkeiten, jemand hat studiert und hier ist sozusagen der Nachweis darüber, das kann die virtuelle Universität nicht leisten. Noch nicht leisten, weil es natürlich sein kann und man kann das dann an so verschiedenen, auch sehr fragwürdigen Experimenten bereits sehen, dass, ich sag mal, Podcast-Dienstleister Bildungszertifikate ausstellen möchten. Das Beispiel dafür aus den USA ist die Prager University oder Prager U, eine von rechten, reaktionären betriebene virtuelle Universität, die eben relativ flache und dünne Online-Podcast-basierte, videobasierte Seminare anbieten, wo man dann beispielsweise Abschlüsse in Geschichte machen kann.
Sie haben jetzt schon über die Rolle von KI in dieser Verschiebung gesprochen. Also das ist ja vielleicht auch etwas, was gerade im akademischen Kontext passiert, also dass die KI mehr und mehr sozusagen das Lesen übernimmt, Texte analysiert, zusammenfasst, neu kombiniert. Wie verändert das, wie wir lesen, wie wir ans Lesen herangehen, überhaupt lesen können?
Ja, also das ist ja eine Frage, die gerade wirklich alle beschäftigt, insbesondere im Bildungswesen und nicht nur in den Universitäten, in den Schulen auch. Und ich glaube, das ist also sehr schwer zu sagen, was das mittel- und langfristig heißt. Kurzfristig sehen wir, dass viele Studierende das nutzen und viele Studierende Aufgaben, die wir ihnen stellen müssen, als Teil unserer Funktion der Universität, die eben diese Bildungszertifikate produziert und ausgibt, wie beispielsweise, die müssen ein Essay schreiben oder eine Hausarbeit oder so etwas. Und Studierende sind ja klug, die verstehen dann sehr schnell, dass das mit solchen Systemen viel einfacher geht und vielleicht auch sehr viel besser, als wenn sie das selber machen. Und ich glaube, der Realität, der wird man nicht entkommen. So. Das heißt aber, also was ich sagen will, ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber diesem untergründigen Narrativ, das häufig angeführt wird, dass die Studierenden dadurch dümmer werden. Das glaube ich, das meine ich damit, dass es unklar ist, was das mittel- und langfristig heißt. Das ist eine Entwicklung, die auf jeden Fall stattfinden. Die Universitäten reagieren bereits darauf, indem sie Lehrende und Studierende darin orientieren, was können solche Systeme wie ChatGPT und andere Large Language Models und was können die nicht? Also wo produzieren die sogenannten Halluzinationen beispielsweise oder welche Biases stecken da drin oder welche anderen Fehlerquellen gibt's da darin? Wie kann man kluge Prompts, das fällt mir gerade schwer, produzieren, die eben mehr ausgeben als, ich sag mal, ein Standard-Essay? Das ist eine Form der Reaktion. Die andere Form der Reaktion ist, dass man stärker auf handschriftliche und mündliche Präsentationen, also handschriftliche Hautarbeiten und mündliche Präsentationen setzt, um eben herauszufinden, was wissen Studierende denn selbst und wie gehen sie damit um?
Das Lesen im erweiterten Sinne von Erfassen von Inhalten, etwas verstehen, das steht ja nach wie vor hinter all diesen Praktiken. Passiert da auch eine Veränderung dann dadurch, wie das funktioniert?
Ja, ich glaube schon. Also vielleicht muss man die Unterschiede zwischen den verschiedenen Medien in den Blick nehmen, auf denen gelesen wird. Darüber haben wir eingangs schon gesprochen. Wenn wir über Lesen sprechen, dann haben wir in der Regel erstmal das Buch vor Augen oder die Zeitung oder vielleicht eine Zeitschrift. Also immer noch quasi Medien, die papierbasiert sind, die ein bestimmtes Format haben mit Anfang und Ende, die relativ linear organisiert sind und anders als so Online-Medien nicht alle möglichen Verzweigungen ermöglichen oder mit sich führen, wo man eigentlich an jedem Wort oder an jedem Satz noch gleich woanders hinspringen kann. Und da unterscheidet die Leseforschung auch verschiedene Formen, also des Shallow und Deep Reading, also des oberflächlichen und tiefen Lesens, des linearen und nicht-linearen Lesens und so weiter. Und diese sozusagen alternativen Formen des Lesens nehmen sicherlich zu. Das ist eine Dimension, die man da im Auge haben muss und wo man sich sozusagen auch fragen muss, was bedeutet das für die Orientierung in komplexen Sachverhalten? Der andere Aspekt ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass die Auseinandersetzung mit ChatGPT ebenfalls dahingehend beobachtet werden muss, welche Formen des Lesens gehen damit einher. Also lesen die Leute die Prompts, die Ausgaben, die dabei rauskommen? Welche kreativen Leistungen werden mit diesen Ausgaben von Chatbots selbst unternommen? Wie reagieren die Studierenden in dem Fall beispielsweise dann mit alternativen Prompts darauf und so weiter? Also das wäre ein Teil der Veränderung dieser Matrix des Lesens, die ich anfangs angesprochen habe, wo diese kulturell privilegierten Formen des Bücherlesens vielleicht ein Stück weit weniger werden und andere weniger kulturell privilegierte Formen des Lesens an deren Stelle treten, für die wir eben noch keine gesellschaftlichen Bewertungssysteme entwickelt haben. Und wir sind auch natürlich ungeheuer herausgefordert, weil diese Entwicklung so wahnsinnig schnell ist. Es ist sehr, sehr schwierig, dafür gesellschaftliche Bewertungssysteme zu entwickeln, wenn das nächstes Jahr schon wieder alles anders ist. Und so ist es ja die letzten 3-4 Jahre gewesen. Die Entwicklung ist so schnell, dass man fast nicht hinterherkommt.
Welche Rolle bleibt dann dem traditionellen Lesen? Also jetzt im Sinne von, ich sitze da mit einem dicken Buch, einem schwierigen Text und ich eigne mir das an, entweder zum Erkenntnisgewinn oder eben rein aus der Freude daran.
Ja, also ich glaube, dass das nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Aktivität ist. Und in meinem Buch ende ich ja auch darauf, dass diese Form des Lesens, des Lesens im also langer, komplexer Texte von Büchern und die damit einhergehenden Notwendigkeiten, dass man sich zurückziehen muss, dass man sich einen ungestörten Raum schaffen muss, dass das möglicherweise auch wirklich Arbeit ist, die mühsam ist, die über Stunden, Tage, Wochen und manchmal Jahre bewältigt werden muss, nach wie vor Formen der Auseinandersetzung mit Informationen, mit Komplexität bereitstellt, die andere Formate nicht bieten können. Ganz abgesehen von der Privilegierung eben in unseren institutionellen Kontexten wie Schulen und Universitäten, die diese Formen des Lesens irgendwie mit sich tragen, die, glaube ich, auch mittel- und langfristig stabil sein werden. Und meine These ist, also ich nenne das das neue Latein, dass dabei sowas entstehen könnte wie eine Klasse von Leserinnen und Lesern, die das noch machen, während die meisten anderen Menschen sich das, was diese Leserinnen und Leser aneignen, entweder über Podcasts und oder eben über Chatbots aneignen und dabei aber tatsächlich natürlich etwas anderes aneignen, weil es ist nicht selbst gelesen. Es ist nicht selbst in diesen langwierigen Prozess durch, ich sag mal, den eigenen Geist und die damit einhergehenden Prozesse des Verstehens, des Nichtverstehens, des Imaginierens und so weiter durchgelaufen. So. Und das wäre natürlich ein Problem, wenn das Lesen wieder, und das war es historisch ja, die Alphabetisierung ist eben vielleicht 200, 300 Jahre alt, je nachdem, wo man hinschaut, das Lesen wieder ein Privileg wird. Wie ist das, solange wir Schrift kennen, und das ist jetzt, da kann man sich lange drüber streiten, ob das jetzt 6.000 Jahre oder 3.000 Jahre oder 10.000 Jahre alt ist. Aber Schrift war eine, Lesen und Schreiben war immer eine machtnahe, eine privilegierte Technik. Und die Alphabetisierung hat das Lesen und Schreiben zu einer Emanzipationstechnik versucht zu machen und teilweise auch erfolgreich gemacht. Und das ist die Entwicklung, die ich befürchte, dass Lesen und Schreiben wieder stärker zu einer Machttechnik wird und dieser emanzipatorische Anspruch oder die Potenz, die da drin steckt, ein bisschen zurückgeht, verschwindet.
Ist das nicht etwas gar kulturpessimistisch? Immerhin ist eine Lesekrise in der Vergangenheit immer wieder ausgerufen worden und wir lesen ja immer noch.
Um das nochmal zu betonen, ich glaube, dass diese neuen Formate, in denen sich das Lesen und Schreiben einerseits ungeheuer ausdifferenziert und zunimmt, diese ganzen unscheinbaren Prozesse, die in Messenger und anderen Formaten stattfinden, eine eigene Qualität haben, die wir noch gar nicht richtig verstehen und die wir bewerten lernen müssen. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist, dass die angesprochenen Formate der Komplexitätskommunikation und Bewältigung wie Memes und Podcasts ungeheure Chancen bieten, sich gesellschaftlich zu organisieren und zu orientieren. Ich glaube, dass das zurzeit eben von vor allen Dingen reaktionären Kräften sehr viel besser und geschickter ausgenutzt wird, auch in Opposition zu den existierenden Institutionen und Strukturen, von denen die sich nicht genügend repräsentiert und gewürdigt und so weiter fühlen. Aber ich glaube nicht, dass das inhärent rechts oder reaktionär ist, diese Formate, sondern das ist eine Frage ihrer politischen Nutzung und ihrer Bewertung. Die kulturpessimistische Seite ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass strukturell das Lesen langer, komplexer Texte erstmal institutionell nach wie vor bevorteilt ist. Und das gilt insbesondere für politische Entscheidungsfindungsprozesse und letztlich das Recht, weil wir institutionell immer noch, und kann mir auch ehrlich gesagt kein anderes Format vorstellen, auf Schrift basieren. Und allein diese Tatsache, die selbst sozusagen ja sehr komplexe Sachverhalte betrifft und beinhaltet, dass unsere Gesellschaften institutionell schriftbasiert sind, bedeutet, dass die Fähigkeit, sich mit Schrift und komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen, auf lange Sicht gesellschaftlich privilegiert sein wird. Wenn es aber immer weniger Leute machen, dann sind diejenigen, die das noch machen und die das können, im Vorteil. Und an der Stelle bin ich sozusagen Kulturpessimist oder eigentlich würde ich sagen Sozialpessimist. Weil das heißt, dass die gesellschaftliche Ungleichheit, die ja insgesamt sowieso zunimmt, durch diese Prozesse verstärkt wird. Und ein Grund, warum Leute vielleicht weniger lesen, liegt nicht unbedingt in der Medienkompetenz, sondern daran, dass sich in unseren Gesellschaften, das ist eine Diagnose, die kann man in Europa und in den USA von Soziologen vorwärts und rückwärts und Bildungsforschern nachlesen, dass sich also in unseren Gesellschaften der Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialen Status und sozialen Aufstiegsmöglichkeiten entkoppelt hat. Das heißt also ganz profan auf Deutsch, im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es noch gültig, dass der Erwerb eines Bildungsabschlusses oder eines höheren Bildungsabschlusses als die Eltern beispielsweise eine Verbesserung des Lebensstandards und des Status bedeutet hat. Und das ist seit 20 Jahren ungefähr nicht mehr der Fall. Vielleicht ein bisschen länger. Und das heißt auch, dass viele, viele Menschen beobachten, dass sich Lesen, was ja ein Teil von Bildung ist und Bildungsprozessen ist, für sie gar nicht lohnt. Weil damit keine Statusverbesserung, keine Einkommensverbesserung, keine Lebensstandardverbesserung irgendwie einhergeht. Und das ist vielleicht auch so ein Prozess, den man ins Auge nehmen muss, um sich klarzumachen, warum sich Leseverhalten, Buchkauf und so weiter verändert.
Also ein sehr ambivalenter Blick in die Zukunft. Vielleicht zum Abschluss, vielleicht möchten Sie uns noch eine Empfehlung mitgeben, welches Lesen oder welche Art zu lesen Sie als besonders lustvoll oder gewinnbringend empfinden?
Ja, das ist schön, danke. Also ich glaube, es sind zwei Sorten Lesen. Die eine Sorte oder Form des Lesens, die ich als ungeheuer bereichernd erlebt habe und die ich auch sozusagen selber, also vielleicht sag das vielleicht mal dazu, ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt. Ne? Also bin jetzt nicht irgendwie aus einer Akademikerfamilie aufgewachsen. Und ich bin an die Universität gekommen und habe dieselbe Erfahrung wie viele Menschen aus bildungsfernen Hintergründen gemacht, nämlich Orientierungslosigkeit und Überforderung. Und was ich da als wahnsinnig hilfreich und als lustvoll erlebt habe, sind Lesekreise, also gemeinsam lesen. Und die eben angesprochenen komplexen, langen Texte. Also ne, man kann Kants Vernunftkritik eigentlich nicht alleine im einsamen Zimmer lesen. Das wird man nicht verstehen. Wenn man das aber zusammenliest, mit anderen Leuten, vielleicht auch Leuten, die das schon mal gelesen haben, macht man Erkenntniserfahrungen, die sind eindrücklich, die sind lustvoll und an die erinnert man sich sehr lange. Also das wäre einerseits ein Plädoyer für das gemeinsame Lesen und gerade auch für das gemeinsame Lesen sehr anspruchsvoller Texte. Und das andere Lesen, das ich selber als bereichernd lustvoll empfinde, ist tatsächlich das Lesen von Romanen, von Literatur. Und da ist für mich wichtig, keine Angst davor zu haben, ein Buch wegzulegen.
Das war ein Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Christoph Engemann über die Zukunft des Lesens. Sein gleichnamiger Essay ist bei Matthes und Seitz Berlin erschienen. Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sich jetzt noch mehr dafür interessieren, wie KI unsere Gesellschaft verändert, dann hören Sie auch kommende Woche wieder zu. Da blicken meine Kolleginnen Anna Wallner und Melanie Klug in einer dreiteiligen Serie in die aufregende Welt der künstlichen Intelligenz. Ab kommenden Freitag auf diesem Kanal. Zuhören zahlt sich aus. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.